RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 3 Uhr mit Olaf Knapp. Israels Armee hat in der Nacht erneut den Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen den Iran. Die israelische Zivilbevölkerung erwarte nun eine besondere Situation. Es wird mit einem unmittelbaren Raketen- und Drohnenangriff aus der Islamischen Republik gerechnet. In Israel wurde der Ausnahmezustand verhängt. Vielerorts heulten die Luftsirenen. Menschen wurden aufgefordert, Bunker aufzusuchen. Hintergrund der Attacke ist offenbar die Sorge Israels, dass der Iran mit seinem Atomprogramm kurz vor der Entwicklung von Nuklearwaffen stehen könnte.
Nach dem Flugzeugabsturz in Indien ist unklar, wie viele Menschen am Boden ums Leben gekommen sind. Medien berichten von mehreren Toten. An Bord der Boeing 787 hat es nur einen Überlebenden gegeben. Die anderen 241 Insassen kamen ums Leben. Die Air India-Maschine war gestern in Ahmedabad im Westen Indiens gestartet und kurz danach in ein Wohngebiet gestürzt. Sie war auf dem Weg nach London. Auch von Union und SPD gibt es immer mehr Kritik an der Bahn wegen des Wegfalls der Familienreservierung. Unionsfraktionsvize Bilger warnte in der Bild vor einem weiteren Imageverlust des Unternehmens. Bahnreisen müssten familienfreundlich sein, sagte Bilger. Verbraucherschutzministerin Hubig von der SPD hofft, dass die Bahn ihre Pläne noch einmal überdenkt. Die Fahrt zu den Großeltern oder in den Urlaub dürfe nicht an zu hohen Kosten scheitern, so Hubig in den Funke-Zeitungen. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der EM in der Slowakei einen Auftaktsieg gefeiert. Das DFB-Team gewann gegen Slowenien mit 3:0. Aus dem ARD-EM-Team Mara Tellmann.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolu hielt die Führung aber fest. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Woltemade traf sicher. Am Sonntag heißt der Gegner Tschechien, bevor zum Abschluss der Gruppenphase am kommenden Mittwoch Titelverteidiger England wartet.
Das Wetter in Deutschland. Tagsüber viel Sonne. Im Süden und im Westen 27 bis 34 Grad. Im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Auch am Sonnabend viel Sonne. Später im Westen einzelne Schauer und Gewitter bei 28 bis 35 Grad. Und am Sonntag ganz im Osten sonnig, sonst wechselhaft. Schauer und Gewitter bei bis zu 32 Grad. Es ist 3:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Wir haben vor allen Dingen Sperrungen heute Nacht auf den Autobahnen in Deutschland. Die A1 etwa, Fehmarn Richtung Lübeck, ist gesperrt zwischen Pansdorf und Rathekau. Gesperrt auch die A5, Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Appenweier und Aachen, hier aktuell 2 Kilometer Stau. Auf der A48 Koblenz Richtung Dernbach ist im Dreieck Dernbach die Überleitung zur A3 Richtung Frankfurt gesperrt. Hier ist ein Lastwagen liegen geblieben und die A61 Venlo Richtung Mönchengladbach ist ebenfalls gesperrt und zwar in Höhe Mönchengladbach Nordpark. Der Verkehr wird ab Nordpark abgeleitet.
Die ARD Infonacht.
Ihr kommt aus Hamburg, aus dem Studio von NDR Info. Marius Zekri ist mein Name. Herzlich willkommen. Es war mal wieder alles ganz geheim gehalten worden. Wie immer, wenn ein Spitzenpolitiker die Ukraine besucht. Gestern Morgen ist Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew aus dem Zug gestiegen, um mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu sprechen. Dabei ist es nicht nur um Militärhilfen aus Deutschland gegangen. Thema waren auch Rüstungspartnerschaften mit dem Land. Denn die werden für NATO-Staaten immer interessanter, auch weil sie hier von den Erfahrungen der ukrainischen Armee an den Fronten profitieren können. Florian Kellermann hat den deutschen Verteidigungsminister in Kiew begleitet.
Eine breite Rüstungskooperation zwischen Deutschland und der Ukraine solle beiden Ländern helfen, der Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland und Deutschland, um künftig in der Landesverteidigung besser aufgestellt zu sein. Das erklärten Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Pistorius sagte:
Es geht darum, schnell an die Systeme zu kommen, und das gewährleistet man am besten durch Geld. Deswegen ist Deutschland bereit, die Finanzierung zu übernehmen, mitzuübernehmen für Long-Range-Fire-Systeme, die in der Ukraine produziert werden. Und die ersten Systeme dürften noch in den nächsten Monaten zur Verfügung stehen.
Präsident Zelensky konkretisierte: Mit diesen weitreichenden Waffen sind sowohl Drohnen als auch Raketen gemeint. Tatsächlich entwickelt die Ukraine seit einigen Jahren bereits verschiedene Raketentypen, darunter mit einer Reichweite von 500 Kilometern. Pistorius erklärte, es sei schneller und effektiver, der Ukraine Mittel zur eigenen Produktion von Waffen zur Verfügung zu stellen, als der Ukraine Waffen zu liefern. Insgesamt wolle Deutschland seine Hilfe für die Ukraine in diesem Jahr noch einmal deutlich aufstocken, um weitere 1,9 Milliarden Euro, so der Verteidigungsminister, auf rund 9 Milliarden Euro. Dazu zählt auch die Lieferung von weiteren Flugabwehrsystemen vom Typ Iris-T. Pistorius nahm hier indirekt auch Bezug auf die Diskussion in der SPD, wo einige Politiker jüngst in einem sogenannten Manifest eine Abkehr von der bisherigen Russlandpolitik und ein Zugehen auf Russland forderten.
Putin geht gerade in diesen Wochen besonders brutal vor. Er ist wieder vermehrt auf Ziele in der Zivilbevölkerung, zivile Ziele umgeschwenkt. Die Massivität von Drohnen und Marschflugkörpern und Raketenangriffen ist enorm. Niemand kann ernsthaft annehmen, dass Wladimir Putin gerade interessiert ist, ernsthafte Gespräche zu führen über eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand oder gar einen Frieden.
Die Bundesregierung sei überzeugt davon, dass es Aufgabe der Europäer sei, die Ukraine zu unterstützen. Deutschland wolle dabei vorangehen, so Pistorius. Die Ukraine verteidige nicht nur sich gegen den russischen Angriff, sondern auch die Freiheit und den Frieden von Europa insgesamt. Das wachsende deutsche Engagement dürfte auch damit zusammenhängen, dass sich die USA zunehmend aus der Ukraine Unterstützung zurückziehen. Beim jüngsten Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe war zum ersten Mal der US-Verteidigungsminister nicht anwesend. In einigen Bereichen bleibe die Hilfe aus den USA aber unersetzlich, erklärte der ukrainische Präsident Zelensky, darunter bei der Satellitenaufklärung und der Luftverteidigung gegen ballistische Raketen. Die Rüstungskooperation werde auch Deutschland helfen, so Zelensky, weil der russische Angriffskrieg technologische Entwicklungen hervorbringe, an denen so auch die deutsche Rüstungsindustrie teilhaben könne. Wir können mit Deutschland Partnerschaften eingehen, weil deutsche Firmen in der Rüstungsproduktion stark sind und sich an Regeln halten. Sie tun das, was sie sagen. Wir können unsere Technologie nicht mit allen Partnern teilen, sondern nur mit denen, denen wir wirklich vertrauen. Und wir vertrauen Deutschland. Insgesamt solle die Kooperation einen Umfang von 30 Milliarden US-Dollar an Investitionen erreichen, so Zelensky. Zu Pistorius' Besuch gehörten auch symbolische Gesten, so die Niederlegung eines Kranzes am Kiewer Unabhängigkeitsplatz, wo Angehörige über die Jahre Kreuze für tausende gefallene Soldaten aufgestellt haben. Einige Punkte von Pistorius' Besuch blieben nicht öffentlich.
Und über seinen Besuch in der Ukraine hat Boris Pistorius gestern Abend in den ARD-Tagesthemen mit Ingo Zamperoni gesprochen. Und dessen erste Frage an den Verteidigungsminister war: Ist die angekündigte Rüstungskooperation mit der Ukraine eine Weiterführung der Unterstützung oder eine neue Stufe?
Das ist eine neue Stufe der Unterstützung, die den Umständen Rechnung trägt, mit denen wir es zu tun haben. Gestiegene Bedarfe, Knappheit bei der Rüstungsindustrie, eigene Bedarfe und mit Joint Ventures zwischen deutschen und ukrainischen Unternehmen, mit Unterstützung von finanzieller Unterstützung von Aufträgen der ukrainischen Streitkräfte an die eigene Rüstungsindustrie, deren Kapazitäten nicht ausgeschöpft sind. All das hilft, schneller und effizienter das Material zu bekommen, was es braucht.
Es geht hier also um ein längerfristiges, langfristiges Engagement. Könnte das sogar dazu führen, dass die Ukraine eines Tages eine Waffenschmiede auch für uns wird?
Ja, der Begriff Waffenschmiede, den mag ich nicht so besonders. Aber natürlich ist die Ukraine inzwischen eine der stärksten konventionellen Armeen auf dem europäischen Kontinent. Und natürlich haben sie einen enormen Bedarf an der Produktion, an Bedarf von Rüstungsgütern. und den herzustellen, ist ihre zentrale Aufgabe, um sich auch unabhängiger zu machen. Von daher, ja, wir profitieren ja gegenseitig voneinander, sowohl in der industriellen Produktion, aber natürlich auch bei Fragen dessen, wie sich Material im Einsatz bewährt oder eben nicht bewährt. Und auch daraus kann man Schlüsse ziehen.
Sie haben heute viel Geld in Aussicht gestellt, damit die Ukraine auch Waffen mit großer Reichweite selbst herstellen kann. Ist das der Ausgleich dafür, dass auch die neue Bundesregierung den Taurus-Marschflugkörper nicht liefern wird, wie Sie heute betont haben?
Nein, das ist kein Ausgleich dafür, sondern oder für irgendetwas anderes, sondern die Erkenntnis, dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass es insbesondere schnell produzierbare Systeme braucht mit großer Reichweite, die es den Ukrainern erlaubt, eben auch militärische Einrichtungen im Hinterland anzugreifen, um sich selber vor weitreichenden Angriffen zu schützen.
Sie gelten als einer der, wenn man so will, Urheber der aktuellen deutschen Sicherheitspolitik. Wie persönlich nehmen Sie dann den Vorwurf einer militärischen Alarmrhetorik in diesem Manifest genannten Schreiben von namhaften SPDlern?
Ach, wissen Sie, Herr Zamperoni, ich habe dazu eine Stellungnahme abgegeben und eigentlich möchte ich dem gar nichts mehr hinzufügen zu diesem Manifest. Und ich sag's mal so, ich habe am Maidan gestanden, da war vor 2,5 Jahren, als ich das erste Mal in der Ukraine war, ein 2 bis 3 Meter langer Grünstreifen, auf dem blau-gelbe Fahnen und Bilder von getöteten Soldatinnen und Soldaten zu sehen waren. Heute ist dieser Streifen ein großes Feld und man sieht die große Zahl der Opfer, die dieses Land bereits zu verkraften hat. Und mir fehlt jedes Verständnis, da die Ursache und Wirkung miteinander zu verwechseln, mutwillig. Deswegen glaube ich, muss man dazu nichts mehr sagen. Das musste man den Leuten hier mal erklären. Und von daher würde ich mich gerne auf das konzentrieren, was hier gerade zu tun ist.
Ja, aber es geht bei den Unterzeichnern, entschuldigen Sie, wenn ich da noch bleibe, dieses Manifest ja nicht um entweder oder, sondern um militärische Unterstützung für die Ukraine und diplomatische Anstrengungen, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Was ist daran falsch?
Naja, gar nichts. Das hat aber auch nie jemand gesagt und niemand hat sich jemals verweigert, diplomatische Bemühungen zu unternehmen. Aber wollen wir mal gemeinsam die Realität betrachten, Herr Zamperoni? Wladimir Putin hat jeden Versuch von Gesprächen über schon nur eine Waffenruhe sabotiert oder eben verhindert und gar nicht erst wahrgenommen und gleichzeitig die schlimmsten nächtlichen Angriffe auf zivile Einrichtungen der Ukraine fliegen lassen mit bis zu 400, 500 Drohnen und Marschflugkörpern und Raketen. Das ist eine Antwort, eine nonverbale Antwort auf jedes Friedensangebot. Also wer ist eigentlich hier derjenige, der sich diplomatischen Bemühungen verweigert? Wir sind es nicht in Deutschland oder in Europa. Der Verantwortliche sitzt in Moskau.
Dann kommen wir nochmal auf die Aussage, dass die Bundesregierung auch die neue den Taurus nicht liefern wird. Sie bleiben dabei also, dass es den Taurus nicht geben wird für die Ukraine?
Herr Zamperoni, diese Frage kriege ich jetzt seit 2,5 Jahren in verschiedenen Formulierungen gestellt und die Antwort ist auch heute die, es gibt dazu keinen neuen Sachstand.
Was nehmen Sie also mit aus diesem Besuch der Ukraine?
Dass insbesondere das Gespräch mit Präsident Selenskyj, aber auch mit meinem Kollegen Umerov war sehr aufschlussreich. Mit Umerov habe ich unter anderem über seine Erfahrungen gesprochen aus Istanbul, aus den letzten Wochen und Monaten. Und das ist sehr, sehr anschaulich, was dort passiert, beziehungsweise was eben nicht stattfindet und wie die Strategie Russlands ist. Und mit Präsident Selenskyj habe ich eben auch darüber gesprochen, wie wir uns jetzt weiter aneinander annähern, wie wir weiter die Kooperation ausbauen. Weil eins muss klar sein, gerade auch jetzt in diesen Tagen, es muss weiter darum gehen, die Ukraine zu unterstützen, weil die Ukraine hier nicht nur den Kampf um die eigene Freiheit und den eigenen Frieden und die eigene Souveränität kämpft, sondern letztlich auch ein Bollwerk gegen Putin ist, der ganz klar imperialistische Intentionen verfolgt. Und deswegen ist es unsere Pflicht und unsere Aufgabe, die Ukraine hier zu unterstützen und ja, immer wieder nach Wegen zu suchen, diplomatische Lösungen zu finden. Aber das geht nicht als Einbahnstraße. Dazu muss sich vor allen Dingen Wladimir Putin bewegen. Und er könnte diesen Krieg übrigens mit einem Befehl beenden.
Sagt Boris Pistorius in den ARD-Tagesthemen gestern Abend. Die Zeit jetzt, es ist 3.14 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Deutschland gilt als eines der sichersten Länder der Welt, aber trotzdem fühlen sich viele Menschen in Deutschland gar nicht so sicher. Vor allem nach den zahlreichen Messerattacken der vergangenen Monate und Jahre. Aber auch andere Dinge beeinträchtigen unser Sicherheitsgefühl. Seien es Hass und Hetze im Internet, Femizide oder auch die angestiegene Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen. Wie sehen das die Menschen im Land? Glauben sie noch, dass sie zwischen Nordsee und Alpen sicher sind? Oder haben sie doch eher ein flaues Gefühl, wenn es um die Frage Sicherheit geht. Darum ging's gestern Abend in der ARD-Talksendung Mitreden, Deutschland diskutiert, und Silvia Buckel hat für uns zugehört.
Gewaltkriminalität hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Für den Hörer Christian Steiner aus Bremen ist das keine polizeiliche Kriminalstatistik, sondern erlebte Realität. Denn in seiner Wohngegend ist zuletzt viel passiert.
Das war einmal ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Drogerie, wo ich einkaufe. Ein bewaffneter Raubüberfall in eine Gaststätte, die ich auch besuche. Und wo ich wohne, wurde sogar auf offener Straße eine Schusswaffe gebraucht. Und es wurde auch jemand verletzt. Das hat bei mir was ausgelöst, vor allem bei meiner Frau. Und dann habe ich mal bei nebenan.de eine Abfrage gemacht. Da kamen in kürzester Zeit über 120 Rückmeldungen. Die meisten Frauen, die gesagt haben, ich fühle mich hier unsicher.
Die Gymnasiallehrerin Susanne Mielke aus Hamburg fühlt sich selbst nicht unsicherer. Sorgen macht ihr aber?
Dass sich sehr viele Schüler bei uns radikalisieren. Also die einen haben ganz viel von Andrew Tate, der eine sehr frauenfeindliche Sicht hat. Und andere sind eben eher in Richtung rechtsradikal und so weiter.
Die Jugendlichen flüchten sich nach Einschätzung der Lehrerin aus Einsamkeit in Social Media, wo sie Menschen wie dem Influencer Andrew Tate folgen, der sich im Netz als Alphamann und Frauenhasser gefällt. In der Schule äußert sich das dann so.
Dass die Hemmschwelle gesunken ist, dass auch die verbalen Übergriffe schnell mal da sind. Und wir haben das auch häufiger, dass Türen eingetreten werden. Das war vor 10 Jahren noch nicht so.
Die Hörerin Barbara Kraus aus Hannover beobachtet eine zunehmende Verrohung und gibt ein Beispiel dafür.
Wenn ich Ihnen ins Gesicht sage, du bist ein Arschloch, ne? Und du hast deine ganze Familie in Arsch gemacht und dich sollte man am nächsten Baum aufknüpfen, dann sind das richtige Straftaten. Das sind Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung. Im Internet ist das normal. Es muss dringend etwas passieren, um diese Hass und Hetze zu mindern.
Was die Hörerinnen schildern, gehört auch aus Sicht der Kriminologin Gina Wollinger von der Hochschule für Polizei NRW aktuell zu den größten Sicherheitsproblemen. Der Anstieg von Jugendkriminalität, politisch motivierte Kriminalität und Hasskriminalität. Wenn letztere im Internet stattfindet, rät Eike Bohne-Winkel vom Bund Deutscher Kriminalbeamter den Opfern, Anzeige zu erstatten. Er räumt aber auch eine Schwachstelle im System ein.
Wir sehen aber keine Polizisten im Internet. Das ist ein riesiges Problem dadurch, dass wir dort keine digitalen Polizeistreifen haben und die Entdeckungswahrscheinlichkeit so gering ist, dass das eben dazu führt, dass genau die Jugendkriminalität derart ansteigt und dann in der Konsequenz vielleicht das Messer mitgeführt wird und in bestimmten Situationen dann gezückt und angewendet wird.
Messerangriffen will der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU mit Messerverbotszonen und verdachtsunabhängigen Kontrollen der Bundespolizei in der Bahn begegnen. Auf den Kommentar eines Users im YouTube-Channel zur Sendung, damit werde man ja niemanden von einer geplanten Gewalttat abhalten, sagte Herrmann.
Ja, das ist richtig. Aber wir haben eben auch eine Reihe von Auseinandersetzungen, die nicht unbedingt von vornherein geplant waren. Und wo jemand halt leider aus einer Mode gewordenen Dummheit heraus ein Messer einstecken hat. Und wenn sich dann ein Streit auch unter Bekannten oder Leuten, die man nicht mag, ergibt, dann ist es ein Problem, wenn jemand dann ein Messer einstecken hat, weil dann erhält diese Auseinandersetzung eine ganz andere Dimension.
Der Hörer Kurt Schneider aus Hamburg weist darauf hin, dass der überwiegende Teil der Gewaltdelikte von Männern begangen wird. Lösungen müssten deshalb auch bei gesellschaftlichen Strukturen und Rollen ansetzen.
Informationen waren das von Svea Buckel und mehr über die Sendung finden Sie auch online unter mitreden.ard.de. Uhr ist es. Vor etwas mehr als einer Stunde kamen die ersten Eilmeldungen, dass Israel heute Nacht Ziele im Iran angegriffen hat. Diese Attacken galten offenbar dem iranischen Atomprogramm, aber kamen dann doch für viele überraschend. Live aus Tel Aviv zugeschaltet ist mir jetzt unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Frau Meyer, was wissen wir denn bislang über die israelischen Angriffe auf den Iran?
Also wir wissen, dass sie jetzt andauern. Es hat eine erste Angriffswelle gegeben mit Dutzenden von Luftangriffen. So hat es auch das Verteidigungsministerium bekannt gegeben. Wir sind hier um kurz vor 3 Uhr morgens von einer Sirene geweckt worden. Erstmal in den Bunker gegangen, weil wir dachten, es könnte ja wieder eine Rakete aus dem Jemen sein. Und tatsächlich kam dann die Mitteilung vom Heimatfrontkommando, dass dies eine besondere Notlage ist und dass man sich das jetzt sozusagen ein Angriff läuft Israels auf die Nuklearanlagen im Iran, auf militärische Ziele, auch auf Führungspersonal und dass man in der nächsten Zeit auch mit einem Gegenschlag rechnet. Dann wurden die Anweisungen des Heimatkommandos, das ist eine Behörde, die sozusagen die Bevölkerung hier schützt und warnt, die wurden die Sicherheitsanweisungen verschärft. Also dieser Notstand bedeutet, dass jetzt auch die Schulen geschlossen sind, alle Versammlungen und Veranstaltungen abgesagt wurden. Es sollte die Pride Parade stattfinden in Tel Aviv mit mehr als 60.000 Teilnehmern. Das ist alles abgesagt. Und ja, derzeit läuft jetzt eine zweite Angriffswelle, wie wir gerade hören, aus der Luft auch wieder gegen weitere militärische Ziele im Iran, so dass wir jetzt momentan erstmal ein bisschen Ruhe haben, aber wir rechnen mit einem Gegenschlag.
Dass der Iran an Nuklearwaffen arbeitet, dass die Mullahs ein Atomprogramm haben, das ist ja nicht neu. Aber was hat sich daran verändert, dass Israel ausgerechnet jetzt zu Präventivschlägen greift und Ziele im Iran attackiert?
Also wir hatten ja schon zwei Auseinandersetzungen mit dem Iran. Jetzt haben wir sozusagen die dritte Eskalationsstufe. Es war immer wieder im Gespräch, dass Israel und auch die USA nicht zulassen werden, dass der Iran nukleare Waffen hat. Tatsächlich hat es auch jetzt gestern Spannungen gegeben. Es lag irgendwas in der Luft. Es hat verschiedene Äußerungen auch aus den USA gegeben. Und es hieß ja immer wieder, dass die Verhandlungsversuche mit Teheran, die USA ja gerade machen, dass die nicht besonders erfolgversprechend aussehen. Also scheinbar hat es Spannungen dort gegeben und Israel hat hier auch immer wieder gedroht und jetzt offensichtlich so nach eigenen Angaben einen Präventivschlag gemacht. Wir wissen auch, dass die israelische Armee sagt, dass eine unmittelbare Bedrohung bevorsteht, dass man wirklich damit rechnet, dass der Iran möglicherweise in kürzester Zeit Nuklearwaffen hätte, um die auch einzusetzen. Ob das stimmt, wissen wir nicht, aber das wird behauptet und das ist die Begründung für diesen Präventivschlag.
Nun hat US-Außenminister Rubio den Iran vor Gegenangriffen gewarnt. Droht uns hier jetzt eine weitere Eskalation? Droht uns hier eine Krise, die über das, was wir bislang im Nahen Osten schon sehen, weit hinausgeht?
Also wir rechnen jetzt erstmal auch mit einem sehr, sehr heftigen Gegenschlag aus Teheran. Jetzt im Moment ist es noch zu früh zu sagen, wie sich das ausweiten wird. Aber Fakt ist, der Angriff auf Nuklearanlagen, das ist schon eine andere Eskalationsstufe. Der Iran hat auch immer wieder damit gedroht, wenn Israel die Nuklearanlagen angreift, würde ein ähnlicher Schritt auch von Seiten des Iran erfolgen. Also wir können damit rechnen zumindest, dass auch möglicherweise Teheran versuchen wird, die Nuklearanlagen in Israel anzugreifen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr ungemütlich auch in den kommenden Tagen werden.
Sie haben gerade gesagt, die Menschen sind aufgefordert worden, in die Bunker zu gehen. Ist das jetzt auch für Sie, die Sie aus Israel berichten, notwendig? Also sprechen wir gerade mit Ihnen im Bunker oder wie sorgen Sie für Ihre Sicherheit?
Das ist richtig, genau. Ich sitze in einem Bunker und tatsächlich kann ich auch von hier arbeiten. Das ist ein großer Vorteil. Das hat man auch immer wieder erlebt in den letzten Monaten, dass wenn wir eben in einem Studio waren, wo kein Bunker war, dass wir dann auch natürlich nicht mehr direkt sprechen konnten und dann aufs Telefon zurückgreifen, wenn das denn noch geht, also wenn das Netz hält in so einer Situation. Natürlich müssen wir uns auch schützen und das hat auch Priorität. Aber das Gute ist, dass wir auch von hier senden können.
Soweit Informationen live aus Tel Aviv über die israelischen Angriffe auf Ziele im Iran. Und wir halten Sie natürlich weiterhin auf dem Laufenden hier in der ARD-Infonacht. Es ist 3:23 Uhr. Die Meldung, die gestern die Schlagzeilen beherrscht hat, war die des Schicksals von Air India Flug 171. Der sollte von der indischen Millionenstadt Ahmedabad nach London gehen, aber die Reise endete schon wenige Meter hinter der Landebahn und das sehr tragisch. Die Boeing 787 der Air India stürzte kurz nach dem Start über einem Wohngebiet ab. Über 240 Menschen sollen an Bord gewesen sein. Nur einer von ihnen stand jetzt, hat das Unglück überlebt. Und auch unter jenen, die an der Absturzstelle gewohnt haben, soll es Tote gegeben haben. Was wir bislang über den Absturz wissen, fasst Stefanie Marker zusammen.
Kong Brailatpam, 22. Es sei ihr Traum gewesen, Stewardess zu werden, sagt ihre ältere Schwester. Die Jüngere habe ihr noch geschrieben, sie sei für den Flug nach London eingeteilt. Nun müssen die Angehörigen DNA-Proben abgeben. Die Opfer des Flugzeugunglücks bekommen nach und nach ein Gesicht, darunter eine ganze Familie, die zu einer Beerdigung unterwegs war. Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien, das sind rund 100.000 Euro, Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt ist. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Indiens Innenminister Amit Shah zeigte sich betroffen am Unglücksort und besuchte auch ein Krankenhaus. Air India-Chef Campbell Wilson sagte indes in einer Videobotschaft,
Flight AI171 was carrying 230 passengers.
Air India 171 hatte 230 Passagiere und 12 Crewmitglieder an Bord. Es waren 169 indische, 53 britische Passagiere, 7 Portugiesen und ein Kanadier. Die verletzten Passagiere wurden von den lokalen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht.
The injured passengers have been taken by local authorities.
Mit dieser Aussage sorgte Wilson für Verwirrung. Ist doch bislang nur ein Überlebender bekannt. Der konnte sich offenbar mit einem Sprung aus dem Notausgang retten. Vishwas heißt er und sein Cousin erklärte gegenüber britischen Medien, ich bin trotzdem erschüttert, denn da waren 242 Menschen an Bord. Die sind ja wahrscheinlich alle tot. Wir wissen wenigstens, dass Vishwas okay ist. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Wie konnte das geschehen? Internationale Medien zitieren Whistleblower, die Boeing bei dem als so sicher geltenden Dreamliner der Unglücksmaschine vorwarfen, sie seien nicht ordnungsgemäß montiert. Offizielle Nachforschungen sollen keine Verstöße ergeben haben. Dem Flugzeugsicherheitsexperten Paul Edwards waren auf den Absturzvideos die weiter ausgefahrenen Landeräder aufgefallen. Wollten die Piloten umdrehen? Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Warum fiel sie nach Angaben von Flightradar 24 aus knapp 200 Meter Höhe mit über 2 Meter pro Sekunde auf die Erde?
There are many, many different.
Das kann viele Gründe haben. Es kann etwas mit dem Motor sein, mit der Software oder es war ein Vogelschwarm. Wir müssen erst Blackbox und Cockpit Voice Recorder auswerten. Das Unglück trifft Indiens Luftfahrt in Zeiten des Booms. Die Zahl der Flughäfen hat sich in den letzten 10 Jahren auf fast 160 verdoppelt. Und die Passagierzahlen wachsen im zweistelligen Bereich.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn. Das diesjährige Duell um die deutsche Basketballmeisterschaft steht fest. In der Finalserie treffen der Meister von 2023 Ulm und der Meister von 2024 Bayern München aufeinander. Die Münchner hatten schon Anfang der Woche das Ticket fürs Endspiel gelöst und die Halbfinalserie gegen Heidelberg gewonnen. Nun hat Ulm nachgezogen. Im entscheidenden 5. Spiel gab es einen 91-84 Erfolg gegen Würzburg. Um einen Titel geht es auch für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in der Slowakei. Der Auftakt in die Gruppenphase lief schon mal vielversprechend. 3:0 Sieg gegen Slowenien. Mara Tellmann erzählt mehr.
Mit einem Dreierpack schießt Nick Woltemade die deutschen Junioren zum Auftaktsieg. Vor rund 4000 Zuschauern in Nitra überzeugte das deutsche Team vor allem mit Effizienz. Denn auch die Slowenen hatten Chancen. Die beste Mitte der ersten Halbzeit mit einem Konter. Schlussmann Atubolo hielt die Führung aber fest. Denn erst wenige Minuten zuvor traf der Stuttgarter zum ersten Mal. Sicherheit gab das aber nicht. Der Außenseiter hatte plötzlich mehr vom Spiel, aber eben keinen Woltemade. Kurz vor dem Pausenpfiff traf der Stürmer zum 2:0. In Hälfte 2 passierte nicht mehr viel, außer einem klaren Foul der Slowenen im eigenen Strafraum. Wolte Made traf sicher zum Endstand von 3:0.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem zweiten Gruppenspiel. Gegner ist Tschechien. Die besten 2 Teams dieser Vierergruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale. Früher bei der deutschen U21 hat auch Leroy Sané gekickt. Mittlerweile ist er 29 Jahre alt, A-Nationalspieler und trägt bald das Trikot von Galatasaray Istanbul. Sané hat nämlich beim türkischen Meister bis 2028 unterschrieben. Aber bis zum 30. Juli steht Sané noch beim FC Bayern unter Vertrag. Heißt, er reist jetzt in die USA und wird den Münchnern für die 3 Gruppenspiele bei der Club-WM sowie das Achtelfinale zur Verfügung stehen. Die Qual der Wahl hatte der Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen Christian Wück. Nun steht fest, wen er zur Europameisterschaft in der Schweiz mitnehmen wird. Martina Knief.
Mit einem Kader ohne große Überraschungen geht er in sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Gesucht wurde die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und jugendlichem Schwung. 7 Spielerinnen sind erstmals bei einem Turnier mit der A-Nationalmannschaft dabei. Die erfahrenen Stützen um Kapitänin Julia Gwin, eine von 7 Fußballerinnen von Bayern München, bilden den Kern des Teams. Die Jungen, wie die Münchnerin Franziska Kett, stehen für die Unbekümmertheit, die nötig ist, um das große Ziel zu erreichen.
8-mal haben die DFB-Frauen schon den EM-Titel geholt, zuletzt 2013. Vielleicht klappt es ja jetzt nach langer Durchstrecke bei der EM in der Schweiz. Auftaktgegner am 4. Juli ist Polen. Jetzt machen wir einen Abstecher zur Leichtathletik und nach Oslo. Da gab es ein Diamond League-Meeting und eine neue Weltbestleistung. Der Norweger Carsten Warholm war über die 300 Meter Hürden so schnell wie noch niemand zuvor. Die 300 Meter Hürden sind zwar keine olympische Distanz, aber Warholm hat schon früh in der WM-Saison gezeigt, dass er immer noch allen voraus ist. Was die Highlights aus deutscher Sicht waren, erzählt unser Kollege Jan Möller.
Ja, das war schon wieder der Lauf von Robert Faken. Vergangene Woche in Rom hat der Leipziger schon den deutschen Uraltrekord über die 1500 Meter geknackt und nun die nächste Bestmarke über die Meile, also über etwas mehr als 1600 Meter. Das ist zwar keine olympische Distanz, aber es war auch hier wieder ein Weltklassefeld und Faken ist wieder schlau gelaufen, hat vorn mitgemischt. Am Ende ist er als 5. ins Ziel gekommen, nach 3 Minuten 49 Sekunden und 12 Hundertsteln. Also Robert Faken ist gut drauf, schon früh in dieser WM-Saison. Und gut drauf war in Oslo auch Max Hess, der Dreispringer. Der ist 3. geworden, ist an die 17-Meter-Marke rangesprungen und stark auch Lea Meyer, die hat als 4. über die 3000 Meter Hindernis eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Früh zu Ende war das Rennen dagegen für Gesa Krause, die ist gestürzt. Es war ihr erster Wettkampf auf der Bahn in diesem Jahr, also unglücklicher Auftakt für die deutsche Rekordhalterin in dieser Disziplin.
Und weiter geht's dann am Sonntag mit dem nächsten Diamond League Meeting und zwar in Stockholm.
Moritz Kühn war das mit dem Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 3.31 Uhr mit Olaf Knapp. Israels Armee hat in der Nacht erneut den Iran angegriffen. Iranische Staatsmedien berichteten von mehreren Explosionen rund um die Hauptstadt Teheran. Ziel sollen auch Atomeinrichtungen des Iran sein. Aus der Nachrichtenredaktion Markus Wolf.
Der israelische Verteidigungsminister Katz sprach von einem Präventivschlag gegen den Iran. Die israelische Zivilbevölkerung erwarte nun eine besondere Situation. Es wird mit einem unmittelbaren Raketen- und Drohnenangriff aus der Islamischen Republik gerechnet. In Israel wurde der Ausnahmezustand verhängt. Vielerorts heulten die Luftsirenen. Menschen wurden aufgefordert, Bunker aufzusuchen. Hintergrund der Attacke ist offenbar die Sorge Israels, dass der Iran mit seinem Atomprogramm kurz vor der Entwicklung von Nuklearwaffen stehen könnte.
Die USA sind nach eigenen Angaben nicht an dem Angriff auf den Iran beteiligt. Außenminister Rubio sagte, Israel habe die Attacke einseitig begonnen und die US-Regierung darüber informiert. Der Minister warnte den Iran vor Angriffen auf US-Einrichtungen oder Personal. Die Stützpunkte des amerikanischen Militärs am Persischen Golf, etwa in Bahrain und Katar, sind nicht weit vom Iran entfernt und könnten im Falle einer Eskalation zu Zielen werden. Im Zusammenhang mit den jüngsten Protesten in den USA hat es einen Zwischenfall bei einer Pressekonferenz von Heimatschutzministerin Noem gegeben. Dabei ist der demokratische US-Senator Padilla aus Kalifornien gewaltsam abgeführt und in Handschellen gelegt worden. Der Politiker hatte die Ministerin von den Republikanern unterbrochen, als diese sich zu den Protesten in Los Angeles äußerte. Das Heimatschutzministerium verteidigte das Vorgehen der Beamten, weil zunächst nicht klar gewesen sei, dass Pedelja ein Senator ist. Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die EU russisches Flüssiggas im Wert von knapp 33 Milliarden Euro importiert. Das geht aus einem Bericht des Magazins Stern hervor, das sich auf Zahlen des Europäischen Statistikamts beruft. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, forderte ein Ende der Einfuhren. BSW-Chefin Wagenknecht sprach mit Blick auf den Stopp von russischem Pipeline-Gas von einer Doppelmoral der Sanktionspolitik. Das Wetter in Deutschland. Am Tage viel Sonne, im Süden und Westen 27 bis 34 Grad, im Norden und Osten 20 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 3.34 Uhr. Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau bis 5 Uhr gesperrt, also noch ungefähr anderthalb Stunden. Sperrung auch auf der A9 Halle Leipzig Richtung Nürnberg zwischen Lauf und Kreuz Nürnberg. Weitere Sperrungen gibt es auf der A45 Dortmund Richtung Hagen zwischen Dortmund-Witten und Dortmund-Süd und auf der A61 Venlo Richtung Mönchengladbach in Höhe Mönchengladbach-Nordpark. Hier wird der Verkehr ab Nordpark abgeleitet.
Die ARD-Infonacht.
Und zu der begrüßt Sie Marius Zekri. In Nizza an der Côte d'Azur, da ist das Mittelmeer gleich vor der Haustür, aber da gibt's nicht nur weiße Strände, sondern hier lässt sich auch vor Ort erleben live, wie verschmutzt die Ozeane der Welt doch sind. Was man dagegen tun kann, darüber haben Vertreter aus mehr als 100 Ländern in dieser Woche in Nizza beraten. Heute geht dort die internationale Ozeankonferenz der Vereinten Nationen zu Ende. Doch die Experten haben nicht nur über Müll im Meer gesprochen, sondern auch über die Tiefsee. Dort schlummern Rohstoffe, die manche Länder gerne so schnell wie möglich ausbeuten wollen. Andere wiederum warnen, dass man noch viel zu wenig über dieses Ökosystem wisse und dort große Schäden anrichten könne. Das ist jetzt ein Thema im SWR Umweltmagazin Global mit Janina Schreiber.
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg, das hat zuletzt wieder außergewöhnliche Temperaturen in der Nord- und Ostsee festgestellt. Und zwar für die drei zurückliegenden Monate. März, April und Mai. In der Kieler Förde zum Beispiel, da dauerte eine marine Hitzewelle so lange wie nie zuvor. Und diese Meldungen über Meere, die Fieber haben, das ist ja längst nicht die erste. Schon 2023 und 2024, da schlugen viele Forschende Alarm wegen dieser Rekordtemperaturen im Ozean. Also gäbe es eine Möglichkeit, dagegen zu steuern, das CO2 zum Beispiel wieder aus dem Meer rauszubekommen? Und könnte das vielleicht sogar dem Klima helfen? Jasmin Appelhans weiß mehr.
Ungefähr ein Viertel der von uns produzierten Emissionen werden langfristig im Meer gebunden, so die Berechnung des Berichts Global Carbon Budget im November. Das liegt an einfachen physikalischen Prinzipien, erklärte Judith Haug vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Der Ozean nimmt CO2 auf, solange die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre höher ist als im Ozean. Das ist im Prinzip das chemische Gleichgewicht, das da angestrebt wird von den beiden Systemen, und solange wird CO2 aufgenommen.
Das ist für das Klima zunächst einmal positiv, denn dadurch werden viele Folgen des Klimawandels abgepuffert. Für die Lebewesen im Meer hat das viele CO2 allerdings ernste Konsequenzen, denn es reduziert langfristig den pH-Wert des Wassers. Das Meer wird immer saurer. Besonders für Tiere wie Muscheln, Seesterne und Krebse kann das problematisch werden. Denn wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, weiß, Säure greift Kalk an. Und der Panzer, Schalen und die Skelette dieser und vieler weiterer Tiere enthalten Kalk. Auch wenn es Lebewesen wie Krebse zu geben scheint, die die sogenannte Ozeanversauerung besser wegstecken als andere, wie die besonders betroffenen Seesterne, für die Ökosysteme im Meer insgesamt ist diese Entwicklung problematisch. Und auch für das Klima selbst sind die hohen CO2-Konzentrationen ein Problem. Denn je mehr CO2 wir ausstoßen, umso weniger davon kann das Meer dann aufnehmen.
Die CO2-Aufnahmefähigkeit wird reduziert tatsächlich auch durch die Aufnahme selbst. Das heißt, die Carbonatgleichgewichte im Ozean verschieben sich in so einer Weise, dass je mehr CO2 der Ozean schon aufgenommen hat, umso weniger kann er in der Zukunft aufnehmen.
Dadurch schreitet die Klimaerwärmung dann noch ein wenig schneller voran. Verheißungsvoll klingt deshalb die Möglichkeit, technisch CO2 aus dem Meerwasser zu entfernen, um so den CO2-Speicher gewissermaßen wieder freizumachen. Eine solche Methode entwickelt das Projekt SeaCure der Universität Exeter in Großbritannien. Die Idee? Das Wasser wird stark angesäuert, um es in einzelne chemische Komponenten zu sortieren und so das CO2 vom Meerwasser zu trennen. Das erfolgt nicht mit Chemikalien, sondern mit Strom. Und genau das stellt eine der größten Herausforderungen dar, so der Projektleiter und Meeresklimatologe der Universität Exeter, Paul Halloran. Denn der Stromverbrauch ist bisher noch enorm hoch.
Unserer Meinung nach ergibt es noch keinen Sinn, die Methode anzuwenden. Zumindest nicht in Ländern, die keinen Überschuss an erneuerbarer Energie haben. Andernfalls müsste man für diese Art von Aktivitäten eine eigene erneuerbare Energieversorgung aufbauen.
Und auch andere Probleme bringt die Methode mit sich. Denn zum Beispiel ist ein konstanter Wasserfluss nötig, um ständig frisches, unbehandeltes Wasser in die Anlage zu pumpen. Es kämen also nur wenige Standorte weltweit überhaupt in Frage, an denen das CO2 abgeschieden werden könnte. Auch was genau mit dem CO2 geschehen soll, wenn es abgespalten ist, ist noch weitgehend unklar. Denn es gibt kaum Anlagen, in denen CO2 unter dem Meer oder an Land gespeichert werden kann. Und auch für die Meeresbewohner könnte sich diese Methode als teilweise fatal entpuppen. Denn nicht nur würden sämtliche im Wasser befindlichen Lebewesen bei der Behandlung wohl abgetötet, auch das Problem der Ozeanversauerung wird dadurch zunächst nicht gelöst, sondern in die entgegengesetzte Richtung verschärft. Zwar würde mit der Zeit der pH-Wert ausgeglichen. Erst einmal entfernt die Methode aber so viel CO2 aus dem Meer, dass es für die Organismen auch wieder problematisch werden könnte. Andere technische Möglichkeiten zum direkten Entfernen von CO2 aus dem Meer funktionieren ähnlich wie die Methode von SeaCure. Noch jedenfalls scheinen technische Verfahren also keine sinnvolle Option zu sein. Dennoch sei der Ozean ein solch effektiver CO2-Speicher, dass verschiedene Möglichkeiten, ihn noch zu verbessern, auch untersucht werden sollten, so Paul Halloran.
Es ist also gar nicht so einfach, vor allem wenn wir in den Blick nehmen, was jetzt eine Studie gezeigt hat. Wir wissen nur sehr wenig über einen womöglich sehr wichtigen Teil unseres Ozeans, die Tiefsee. Gerade mal 0,001% davon haben wir gesehen, sagt die Studie eines amerikanischen Forschungsteams, die jetzt im Fachblatt Science Advances erschienen ist. Und genau darum geht es bei uns im Gespräch mit Silvia Sander vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Global, das Gespräch.
Frau Sander, Sie sind Expertin für den Ozeanboden, der funktioniert aber ja nur im Gesamtsystem, oder?
Ja, also ich versuche das System Ozean auch ganzheitlich zu betrachten, eigentlich auch das Erdsystem als Ganzes zu betrachten. Dazu gehört natürlich der Ozean und dazu gehört die Tiefsee und die Tiefsee ist eben sehr wenig erforscht. Das heißt, seitdem ich hier am Geomar bin, bemühe ich mich sehr darum, die Tiefsee besser zu verstehen und dort zu forschen.
Apropos Tiefsee, jetzt hat eine Studie kürzlich nochmal klargemacht, wie wenig wir eigentlich wissen von genau der. Nur 0,001% davon sind visualisiert. Warum ist das so?
Mit der Tiefsee einher geht natürlich das Problem, wie kommt man da hin? Man braucht wirklich technische Instrumente, Tauchroboter, aber auch gute Kartierungsmöglichkeiten, um wirklich eine Aussage treffen zu können. Und das ist eben nicht trivial. Und das ist sehr kostspielig natürlich auch, sehr aufwendig. Und je nachdem, auch wo wir uns im Ozean befinden, spielen natürlich auch Probleme wie hoher Seegang eine große Rolle. Also wenn ich zum Beispiel in der Nähe von der Antarktis bin, ist es sehr viel schwieriger, einen Tauchroboter zu gebrauchen, als wenn ich irgendwo im tropischen Bereich bin, wo die See normalerweise nicht so stürmisch ist. Also all das spielt wirklich mit hinein, weswegen die Tiefsee noch nicht gut untersucht ist. Und oft wird ja auch der Vergleich gemacht, wir wissen weniger von der Tiefsee als von der Oberfläche des Mondes. Wenn wir also über das Visuelle gehen, ist das sicherlich richtig, weil der Mond lässt sich eben von der Erde sehr gut fotografieren. Der Meeresboden, da ist es sehr schwierig, weil wir können eben keine Fotos machen von oben bis in die Tiefsee. Die Tiefsee geht ja bis zu 11.000 Meter und im Durchschnitt sind das so 3.000 bis 4.000 Meter, also 3 bis 4 Kilometer Tiefe. Und das ist natürlich schon technisch sehr aufwendig.
Wer ist denn vor allem da unten aktiv?
Es gibt einige Industriestaaten, natürlich, das sind immer Industriestaaten, die Tiefseeforschung betreiben, die auch eben das technische Know-how und die Technik wirklich auch vor Ort haben. Das ist wirklich Deutschland, das ist natürlich Amerika, England, Frankreich, Japan ist sehr stark, auch China, die wirklich alle möglichen Geräte, die wir zur Verfügung haben, und wir haben einiges zur Verfügung, gebrauchen können. Sehr viel Forschung wird auch in Neuseeland betrieben, weil es einfach geologisch so wirklich sehr interessant ist. Sehr oft sind das dann aber auch Forschungsschiffe, die von anderen Ländern dorthin fahren. Neuseeland hat zum Beispiel keinen Tauchroboter. Das sind dann sehr oft wirklich aus Deutschland oder auch Japan, Amerika, Kollegen, die dorthin kommen und mit den Neuseeländern zusammen Forschung betreiben. Ich glaube, gerade in Neuseeland funktioniert das auch sehr gut, dass sowohl vor Ort die Forscher wirklich von vornherein einbezogen werden, aber auch das indigene Wissen eben mitgenutzt wird und dort eben wirklich auch diese Forschung co-designed wird. Das ist sehr wichtig. Das ist, glaube ich, eben auch ein Problem, das wir immer noch haben, dass die Industriestaaten die Forschung betreiben können, weil wir es auch finanzieren können, aber der globale Süden sehr ausgeschlossen ist, weil das Ganze wirklich teuer ist, die Kapazität zum Teil vorhanden ist, also Wissenschaftler da sind, aber eben keine Forschungsschiffe und so weiter. Also auch da, finde ich, besteht extremer Handlungsbedarf, den globalen Süden sehr viel mehr einzubeziehen und auch indigenes Wissen tatsächlich mit einzubeziehen. Also die Leute, die schon seit Jahrhunderten auf See fahren und Fische fangen zum Beispiel oder das Meer beobachten, haben sehr wohl ein Gefühl dafür, was mit dem Ozean passiert. Und auch da sollten wir, glaube ich, sehr viel mehr darauf hören, wo Unterschiede schon festgestellt oder Veränderungen festgestellt worden sind, weil sehr oft korreliert das sehr gut mit den wissenschaftlichen Messungen.
Gut, dann fragen wir doch mal, was wissen wir denn schon über die Tiefsee?
Die Tiefsee ist extrem wichtig, weil sie zum Beispiel den Sauerstoffgehalt des Meeres sehr stark reguliert. Für die Biodiversität ist es auch extrem wichtig. Wir wissen also relativ wenig über den Service im Prinzip, den dieses Biosystem für den Ozean darstellt. Obwohl die Tiefsee etwa 70% des gesamten Ozeans einnimmt, sind nur ein Siebtel der bekannten Spezies aus der Tiefsee. Jedes Mal, wenn eine Expedition in die Tiefsee stattfindet, bei der neue Spezies auch gefunden werden sollen, steigt also diese Zahl immer noch linear an. Das heißt, es ist noch gar nicht abzusehen, was die Biodiversität in der Tiefsee ist, weil jedes Mal, wenn eine Expedition stattfindet, werden neue Spezies gefunden. Und allein das sagt uns ja, dass wir wirklich sehr vorsichtig sein müssen.
Ja, Vorsicht, das ist ein gutes Stichwort. Was macht Ihnen denn im Hinblick auf die Tiefsee Sorge?
Sorge macht mir, dass im Moment so dieses Gefühl aufzukommen scheint, dass wir jetzt den Tiefseebergbau brauchen. Dass also wirklich unsere Ressourcen an Land auslaufen und dass wir auch für die grüne Technologie ganz dringend Metalle aus der Tiefsee brauchen. Das ist wissenschaftlich nicht richtig. Also es gibt noch Ressourcen an Land, ausreichend, die müssen erschlossen werden. Es muss eventuell auch mit neuer Technologie dort gearbeitet werden. Es müssen eventuell eben auch andere Technologien entwickelt werden, die Rohstoffe gebrauchen, vorhanden sind. Zum Beispiel Natrium anstatt Lithium in Batterien, nur als ein Beispiel zu nennen. Aber gerade was den Tiefseebergbau angeht, wir wissen eben noch nicht ausreichend, was wir kaputt machen.
Also, was wäre ein wichtiger Punkt, auf den sich die Staaten auf der dritten UN-Ozeankonferenz in Nizza auf jeden Fall einigen sollten?
Also das BBNJ-Abkommen, das Biodiversity Beyond National Jurisdiction, was zum Ziel hat, dass mindestens 30% der Ozeanfläche nicht angetastet werden soll. Das ist wirklich extrem wichtig, weil die Natur braucht diese Rückzugsräume. Das hat sich in Küstenbereichen ja auch schon bewahrheitet, dass wenn wir marine Reservate haben, dann erholen sich dort wirklich das Biosystem, das Ökosystem wieder in seiner Geschwindigkeit, wie es das machen kann. Aber es erholt sich wieder. Also das ist wirklich Hoffnung da auch, dass wenn wir jetzt etwas tun, dass wir eben dieses Ökosystem tatsächlich beibehalten können.
Ja, dann schauen wir doch mal genau dorthin, an den Ort der dritten Ozeankonferenz nach Nizza. Meine Kollegin Caroline Diller ist dort und hat unter anderem auch den Profiskipper Boris Herrmann getroffen. Denn Ozeanschutz, der braucht eben auch
Prominenz.
6-mal ist Profiskipper Boris Herrmann um die Welt gesegelt.
Wir haben wirklich über die Zeit langsam den Eindruck gehabt, dass wir Zeugen des Klimawandels sein können auf globaler Ebene.
Und der sei vor allem auf den Meeren sichtbar, sagt Herrmann.
Der beeindruckendste Moment war für mich wirklich die Passage, die Nordostpassage, dann am Nordpol vorbei sozusagen, nördlich um Russland herum, wo eigentlich das eine schwierige Eisexpedition ist und dann in dieser Zeit, wo wir dort waren, wirklich gar kein Eis zu sehen war.
Der Extremsegler sammelt auf seinen Touren zum Beispiel Daten über den CO2-Gehalt der Ozeane. Auf der Konferenz in Nizza will Herrmann seine Beobachtungen weitergeben und erhofft sich konkrete politische Signale für mehr Ozeanschutz. Ein deutliches Signal gab es am Eröffnungstag der Konferenz. Knapp 40 Staaten haben sich in einer gemeinsamen Erklärung für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fordert seit 2022, den Abbau von Rohstoffen in der Tiefsee langfristig zu verbieten und hat diesen Appell in Nizza wiederholt. Ich bin nicht gegen wirtschaftliche Aktivitäten, im Gegenteil. Aber ich halte es für Wahnsinn, ausbeuterische Aktivitäten zu starten, die die Meeresböden der Tiefsee und ihre Artenvielfalt völlig durcheinander bringen und zerstören, die große CO2-Kommen freisetzen könnten, wenn wir über all das nichts wissen. Wissenschaftler warnen schon lange vor den Folgen des sogenannten Deep Sea Mining auf Ökosysteme, die in weiten Teilen noch unerforscht sind. Ohne Donald Trump beim Namen zu nennen, richtete Macron deutliche Worte an seinen amerikanischen Amtskollegen. Die Tiefseeböden stünden nicht zum Verkauf, ebenso wenig wie Grönland zu haben sei oder man die Antarktis kaufen könne.
Les abysses ne sont pas à vendre, pas plus que le Groenland n'est à prendre, pas plus que l'Antarktik ou la haute mer ne sont à vendre.
US-Präsident Donald Trump hatte im April ein Dekret unterzeichnet, das es erlaubt, nicht nur in amerikanischen Gewässern nach Metallen wie Nickel oder Kobalt zu schürfen, sondern auch in internationalen Gewässern. Das verstoße gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung aus Nizza. Auch Deutschland hat sie unterzeichnet und setzt sich für eine vorsorgliche Pause beim Tiefseebergbau ein. Bei der Ozeankonferenz stellt die Bundesregierung außerdem ein Projekt vor, um Altmunition aus den Meeren zu bergen. Umweltminister Carsten Schneider von der SPD.
Ja, wir haben aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sehr viele Altmunition, verklappte Munition, aber eben auch Blindgänger. Wir wissen etwa, wo die liegen. Und nach 80, 90, 100 Jahren rosten die Korrosion und es könnte eine Verschmutzung der Nordsee und der Ostsee geben. Deswegen wollen wir sie jetzt bergen. Dazu haben wir 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt und bauen so eine Plattform, um das Ganze technisch auch zu bergen zu können. Und ich glaube, dass wir damit auch Pionierarbeit leisten, auch für andere Regionen der Welt.
Dass der Meeresspiegel mit der Klimaerhitzung steigt, das ist pure Physik. Denn wärmeres Wasser, das dehnt sich eben aus. Südafrika allerdings muss sich bislang und wohl auch bald keine Sorgen machen, von Wassermassen eines steigenden Meeresspiegels überrollt zu werden. Im Gegenteil, sagt eine aktuelle Studie. Die kommt zum Schluss, die Klimaerwärmung hebt Südafrika sogar langsam aus dem Meer heraus. Stefan Hübner.
Es sind nur 1-2 Millimeter, je nach Region. 1-2 Millimeter, die das südliche Ende Afrikas pro Jahr etwas mehr aus dem Ozean herausragt. Zunächst wurde vermutet, Grund dafür sind Strömungsvorgänge im Erdmantel. Jedoch könnte es auch am Klimawandel liegen, das zeigt eine Studie der Uni Bonn. An ihr war unter anderem Geowissenschaftler Markan Karega beteiligt.
We are having a different scenario that is related to the not deep structure, but very shallow. The water that is missing on the shallow surface of the earth.
Die Beobachtungen haben wenig mit Vorgängen im Erdinneren zu tun, sagt Markan Karega. Die Hauptursache liegt vielmehr in den oberflächennahen Schichten der Erde. Dürren infolge von Klimaschwankungen führen dazu, dass diese Schichten austrocknen. Das hat wiederum ein Anheben der Südspitze Afrikas zur Folge. Studienleiter Jürgen Kusche erklärt mit einem Vergleich, wie dieser Prozess abläuft.
In der Vorlesung verwende ich das Bild mit dem Schwamm. Wenn der Schwamm austrocknet, dann nimmt er ja auch eine etwas andere Form an. Und es gibt dann an den Rändern auch solche, ich sag mal, Deformationen, die nicht mit denen zusammenfallen, die man so im Zentrum sehen würde.
Bekannt ist dieses Phänomen sonst eher aus polaren Regionen. Schwindende Eismassen führen dort dazu, dass weniger Druck auf der Erdkruste lastet und sie sich gewissermaßen entspannen und anheben kann. Das Anheben von Land infolge von Trockenheit registrierten Forschende der NASA hingegen erstmals in den 2010er Jahren in Kalifornien. Den Vorgängen in Südafrika kamen die Bonner Forschenden auf die Schliche, indem sie Niederschlagsmessungen mit Satellitendaten zur Wasserverteilung verglichen. Hinzu kamen Aufzeichnungen von GPS-Stationen, erklärt Forscher Christian Mielke.
In manchen Ländern oder Regionen, gerade auch in Afrika, ist es so, dass wir nur relativ wenige, teilweise in manchen Ländern sogar gar keine Stationen haben. Das Besondere aber in Südafrika war jetzt, dass es dort ein Netzwerk gibt namens TrickNet.
Und dieses kann das Phänomen sozusagen millimetergenau auflösen. Laut den Bonner Forschenden hat die neue Erkenntnis auch einen konkreten Nutzen. Das Ausmaß von Dürreperioden kann nun unaufwendiger erfasst werden als bisher. Außerdem sind die Ergebnisse ein Warnschuss an die Verantwortlichen in Südafrika. Sie sollten genauer überprüfen, wie nachhaltig mit ihrem Grundwasser umgegangen wird. Das Gute jedoch sei, so Jürgen Kusche,
dieser Hebeprozess ist nicht so stark, dass beispielsweise technische Infrastruktur davon beschädigt wird. Wir haben ja ein paar Länder auf der Erde. Indonesien ist zum Beispiel, da gibt es große Senkungen des Landes, wo wirklich die Infrastruktur auch kaputt geht, Straßen und sowas. So stark ist das jetzt nicht.
Außerdem sei der Trend, dass sich Südafrika Stück für Stück aus dem Meer hebt, nicht zwingend unumkehrbar. Sollten dort eines Tages wieder lange, intensive Regenfälle die Grundwasserreservoirs auffüllen, könnte die Südspitze des Kontinents auch wieder langsam zurück in den Ozean gedrückt werden.
Tja, gerade wenn es um so riesige Ökosysteme geht wie den Ozean, da kommt man sich ja sehr schnell sehr klein vor. Und wer denkt, er könne jetzt allein den Ozean vor den Folgen der Klimaerwärmung beschützen, das kann ja gar nichts werden. Denken da wohl die meisten. Ich sag Ihnen aber heute, es bringt was, wenn sich jeder und jeder Einzelne von uns um einen besseren CO2-Fußabdruck bemüht. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Es kommt eben auf spezielle Bereiche an. Christine Kilon hat bei Fachleuten nachgefragt.
Verbraucherinnen und Verbraucher haben beim Klimaschutz einen Einfluss, der nicht zu unterschätzen ist. Ganze 72% der weltweiten CO2-Emissionen seien auf unseren Lebensstil zurückzuführen, sagt Benjamin Sauvacool, Professor für Nachhaltigkeit an der Boston University. Seine Untersuchungen hätten gezeigt, dass die Haushalte in Europa eigentlich nur 3 Dinge ändern müssten, um ihren CO2-Fußabdruck deutlich zu senken.
Das ist eine Ernährungsumstellung und eine Änderung des Reiseverhaltens, wobei Fliegen wichtiger als Autofahren ist. Und dann kommt es darauf an, wie man heizt oder kühlt. Wenn man diese 3 Dinge ändert, kann man seine Emissionen um 80% senken. Und wenn alle Haushalte das tun würden, hätten wir es geschafft.
Aber stimmt das so? Felix Kreuzig vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat sich mit der Rolle des Verbrauchers in der Klimakrise intensiv beschäftigt. Er hat nämlich für den jüngsten Weltklimabericht das Kapitel zu den Konsumenten geleitet. Er sagt,
also ein Großteil, mehr als die Hälfte der Emissionen geht auf jeden Fall auf die Sektoren Mobilität, auf Heizen, auf Ernährung zurück. Und klar, in all diesen Bereichen können wir als Konsumenten, auch als Hausbesitzer, die investieren in das Haus, sehr viel unternehmen. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, tatsächlich aktiv zu werden.
Dem Umweltbundesamt zufolge könnte der Durchschnittsdeutsche bei fleischfreier Ernährung und fossilfreiem Heizen und Fortbewegen mehr als die Hälfte seines Fußabdrucks einsparen. Aber wie kann das gelingen? Benjamin Köhler vom Öko-Institut.
Natürlich kann ich mich jeden Tag in meinem Alltag für klimaschonenderes Verhalten entscheiden. Im Ernährungsbereich schlicht und ergreifend weniger tierische Produkte auch zu mir nehmen. Wenn ich mobil bin, mich fragen, muss der 2 Kilometer Weg tatsächlich mit dem Auto zurückgelegt werden oder kann ich da vielleicht auch laufen oder mit dem Fahrrad fahren?
Und beim Thema Heizen könnten sich Eigentümer bewusst damit auseinandersetzen, welche klimaschonenden Alternativen es zur Öl- oder Gasheizung gäbe. Doch die eigenen Entscheidungen haben Grenzen, betont Kai Wehnemann vom Umweltbundesamt, zuständig für die Erstellung der Treibhausgasprojektionen Deutschlands.
Gleichwohl gibt es irgendwann die Systemgrenzen, die einfach da sind, vor allem durch Infrastruktur, durch öffentliche Infrastrukturen, durch die Stromnetze, durch Straßen, Schienen, Krankenhäuser, Zement. Es muss alles irgendwie gebaut werden und da gibt es dann Grenzen und da muss dann die Politik auch die richtigen Rahmenbedingungen setzen.
Und die sollten es den Verbraucherinnen und Verbrauchern möglichst einfach machen, so Wehnemann, damit sich Menschen, die mit Kindererziehung oder Pflege ohnehin schon ausgelastet seien, nicht auch noch über die Nachhaltigkeit ihres Konsums Gedanken machen müssten. Deshalb müsse die Politik darauf hinwirken, dass jede Konsumentscheidung eine gute für das Klima wird.
Soweit global das SWR Umweltmagazin heute mit Janina Schreiber.
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben und mögen es kompakt mit einer Prise Humor? Nur haben Sie keine Zeit, sich täglich stundenlang über Nachrichten aus aller Welt zu informieren? Dann ist unser neuer Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder genau das Richtige.
Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrag und wir sind sehr gern gut informiert, aber nur selten einer Meinung. Und wir schauen in diesem Podcast zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche.
Das bedeutet, wir sammeln Fakten, wir lesen Interviews, wir führen Interviews und wir führen auch eine Debatte rund um die Themen. Präzise, aber locker, fundiert und unterhaltsam.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio Podcast. Immer freitags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
In einer Minute ist es 4 Uhr, dann gibt's die Nachrichten und danach schauen wir hier in der ARD Infonacht auf den aktuellen Flüchtlingsbericht der Vereinten Nationen. Über 120 Millionen Menschen sind in Deutschland, nein, in der Welt, sind auf der Flucht. Und mit ihnen wird teilweise sehr, sehr schlecht umgegangen. Auf der anderen Seite gibt es auch hoffnungsvolle Teile in diesem Bericht. Wir schauen uns das beides gleich mal genauer an, so ungefähr in 4 Minuten.
Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Olaf Knapp. Israel hat in der Nacht erneut den Iran angegriffen. Nach Angaben des Militärs wurden nukleare und militärische Standorte in der Islamischen Republik attackiert. Die israelische Regierung erwartet jetzt nach eigenen Angaben einen unmittelbaren Gegenschlag. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Um kurz vor 3 Uhr morgens heulten in Israel die Sirenen. Es handle sich um einen Präventivschlag gegen den Iran, um eine nukleare Bedrohung abzuwenden, hieß es. Auch hochrangige Militärangehörige im Iran sollen angegriffen werden. Israel nennt den Angriff aufwachender Löwe. Der Luftraum über dem Land wurde gesperrt. Das Heimatfrontkommando Israels, das die Bevölkerung vor Angriffen warnt, änderte seine Sicherheitsanweisungen. Alle Veranstaltungen und der Schulunterricht wurden landesweit abgesagt.
Ein Gericht in den USA hat entschieden, dass US-Präsident Trump die Nationalgarde nicht nach Los Angeles schicken durfte. Der Präsident habe damit seine Befugnisse überschritten, so ein Richter am Bezirksgericht in San Francisco. Der Jurist forderte den Präsidenten auf, die Kontrolle über die Nationalgarde an Kaliforniens Gouverneur Newsom zurückzugeben. Ob das Weiße Haus gegen das Urteil vorgehen wird, ist noch unklar. Im Westen Indiens geht die Suche nach der Ursache des schweren Flugzeugunglücks heute weiter. Die Ermittler hoffen, den Flugdatenschreiber zu finden. Wie viele Menschen insgesamt ums Leben gekommen sind, ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Peter Eichenberg.
Nach Behördenangaben sollen DNA-Abgleiche endgültige Sicherheit verschaffen. Die Bergung der Leichen sei so gut wie abgeschlossen, sagte der indische Innenminister Shah. Dass von den 242 Insassen der Unglücksmaschine einer überlebt habe, sei eine gute Nachricht. Alle übrigen Passagiere und Crewmitglieder kamen ums Leben. Das bestätigte die Fluggesellschaft Air India. Wie viele Menschen am Boden ihr Leben verloren haben, ist weiterhin unklar. Das Flugzeug hatte kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad im Westen Indiens an Höhe verloren und war in ein Gebäude gestürzt.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei gewonnen. Die DFB-Junioren unter Trainer Antonio Di Salvo schlugen Slowenien mit 3:0. Alle drei Tore schoss Stürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Nächster Gegner der Deutschen ist am